Für viele Menschen ist es unerträglich, wenn gewaltbereite Neonazis rassistische, menschenfeindliche Parolen auf den Straßen grölen und durch Erfurt und durch Weimar und durch ganz Thüringen ziehen. So passiert am 1. und am 2. Mai. Es gab Gewaltübergriffe in Weimar, in Saalfeld, und im Nachhall dieser Ereignisse vom 1. und vom 2. Mai wird natürlich ein die Verbotsschreie nach dem Verbot der NPD laut und auch vielleicht nach protestfreien Zonen. Gestern im Gespräch mit Sergei Lochthofen sagte er, kann man die NPD-Leute und die Rassisten und die Menschenfeinde nicht verbannen an den Stadtrand, in die Gewerbegebiete? Haben wir dann protestfreie Zonen? Das ist die große Frage, und mit protestfreien Zonen hat sich der Autor und Verfassungsrechtler Horst Meyer beschäftigt in einem Buch von 2012, Protestfreie Zonen über die Versammlungsfreiheit. Und jetzt spreche ich mit Horst Meyer. Schönen guten Tag, Herr Meyer.
Guten Tag, Herr Rose.
Das klingt ja erstmal gut, wenn man die doofen Nazis und die Menschenfeinde und die irgendwie ekelhaft sind, an den Stadtrand verbannt, oder?
Naja, erlauben Sie denn die aktuelle Randbemerkung. Sind alle Grundrechte, die strapaziert werden, müssen die in Frage stehen? Muss das Streikrecht in Frage stehen, weil die Lokomotivführer zum 6. oder 8. Mal streiken? Muss die Versammlungsfreiheit, das Recht, sich öffentlich zu versammeln und zu demonstrieren, in Frage gestellt werden, weil es von einigen Leuten strapaziert wird? Also ich denke, das ist ein ganz falscher Ansatz, und ich meine, ein Blick ins Grundgesetz ist ja ganz hilfreich oft, und in Artikel 8 heißt es schlicht und einfach, alle haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das ist der Punkt.
Das steht nicht irgendwo, das steht im Grundgesetz. Also darauf basiert ja diese Gesellschaft, diese Demokratie, dieses Land. Das wird aber in der Diskussion, habe ich das Gefühl, nicht von allen ernst genommen. Da wird dann unterschieden zwischen den Guten und den Bösen. Und die Bösen, die mir nicht passen, das sind gerade im Moment mal die Neonazis, weil die aufmarschieren, und die will man irgendwie weghaben.
Naja, sagen wir es so. Es ist wirklich eine schöne Abwechslung, dass der Kampf gegen rechts in Deutschland mal geprobt wird. Allzu lange hat man den gegen links geführt. Aber nun, Ironie beiseite. Die Bürgerrechte, Freiheit und Gleichheit, das ist für alle ernst zu nehmen, und es ist sozusagen auch eine alte Erblast der Linken, dass sie sich, was die demokratischen Spielregeln betrifft, nicht sozusagen wirklich ohne Wenn und Aber dahinter stellt, sozusagen ohne Ansehen der Person. Wir haben hier, ich meine, wenn das von manchen nicht ernst genommen wird, von den Verfassungsrichtern in Karlsruhe wird es ernst genommen. Ich darf Ihnen mal aus dem berühmten Brockdorf-Urteil aus den 80er Jahren zitieren. Da heißt es, als Abwehrrecht gegen Staatseingriffe gewährleistet Artikel 8 das Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der Veranstaltung. Und das ist der Kern des Grundrechts, und darum geht es.
Darum geht es. Trotzdem kommt nach den Übergriffen, das haben Sie sicher mitbekommen, am 1. Mai in Weimar auf Politikerinnen und Politiker, auf Gewerkschafter. In Saalfeld hat die Polizei ihren Job nicht gut gemacht. Die haben das unterschätzt. Da sind Neonazis durch die Stadt gelaufen und haben linke Jugendliche angegriffen, gewalttätig. Da ist doch eine Grenze, oder?
Ja, natürlich. Was Straftaten und insbesondere Gewalttaten betrifft, Gewalt gegen Andersdenkende, da muss klare Kante gezeigt werden, aber das ist natürlich, wie Sie schon sagten, eine Aufgabe für die Polizei und nicht für irgendwelche Verbotsstrategen. Ich meine, Industriegebiete, Stadtrand, ich meine, das ist im Grunde genommen absurd. Wollen wir denn die 1. Mai-Kundgebung in den Wald schicken? Wollen wir eine Demonstration gegen die Europäische Zentralbank an den Stadtrand von Frankfurt zu einer Stadtsparkasse abdrängen? Das ist absurd.
Sie sagen, die Tendenz ist haarsträubend und es sei eine Katastrophe für das demokratische Bewusstsein. Wieso denn das?
Nun ja, ich meine, Weimar und andere Orte liegen ja, soweit ich informiert bin, lagen in der DDR. Und ich meine, wollen wir denn wirklich zurück zum SED-Staat? Behinderungen jeder Art des öffentlichen Straßenverkehrs und so weiter sind doch nüchtern betrachtet ein ungeheurer Fortschritt. Ich meine, früher waren die Verhältnisse in Ostdeutschland einfach. Die SED als Staatspartei hat definiert, wer stört und wer nicht stört. Ja, sie hat Veranstaltungen inszeniert. Und es war natürlich nicht im Traum, dran zu denken, dass sich irgendwelche Minderheiten auf die Straße begeben und den Protest dorthin tragen. Aber genau das ist urdemokratisches Bürgerrecht.
Mhm. Sie sagen, wir müssen die NPD bis auf Weiteres aushalten, solange sie eben nicht gewalttätig wird. Das ist klar, da greift dann das Zivilrecht, da gibt es ja genug Möglichkeiten, da hat die Polizei einzugreifen. Sie sagen also, man muss auch Neonazis, Menschenfeinde, Rassisten aushalten und sich mit denen auseinandersetzen. Das ist eine schwierige Sache.
Naja, ich rede da mit Engelszungen und bin bemüht, wirklich so sozusagen für demokratische Teilhabe, für Gleichheit und Freiheit zu werben. Schauen Sie, es gab schon so viel Fehlalarm, was die NPD betrifft, nach dem Motto Verbot jetzt erst recht. Denken Sie an den NSU-Skandal. Die letzte Verbotsdebatte, die ja auch jetzt zu dem neuen Verbotsantrag geführt hat, den ich für abwegig halte, hing ja damit zusammen. Aber ich meine, wie sind denn die belastbaren Zusammenhänge? Sie sind nicht da. Es gibt zwar einen ehemaligen NPD-Funktionär, der eine Waffe besorgt haben soll, aber dass es offizielle Parteipolitik gewesen ist, dass es der Partei als solcher zurechenbar ist, das ist schlichtweg nicht der Fall. Und da soll man sich auch nicht scheuen, in Anführungszeichen die NPD zu verharmlosen. Man muss einfach bei den Tatsachen bleiben.
Wir bleiben mal noch bei dem Buch oder bei Ihren Thesen in dem Buch Protestfreie Zonen über die Versammlungsfreiheit. Dann kommen wir vielleicht nochmal zum NPD-Verbot. Das ist ja Thema Ihres neuen Buches, Ihres aktuellen Buchs. Mit der Versammlungsfreiheit ist ja so eine Sache. Da gibt es ja dann Zonen, Regionen, wo dann sagt, man kann doch nicht zulassen. Also ich habe gestern ein Gespräch mit jemandem gehabt, dass Neonazis durch Straßen marschieren, wo Opfer der Neonazis, nachdem das benannt wurde, dass die an der Synagoge vorbeilaufen und so weiter. Gibt es nicht doch am Ende Tabuzonen oder darf es die nicht geben?
Nein, das ist eine Frage der politischen Moral und es ist natürlich, Antisemitismus in jeder Spielart ist natürlich aufs Schärfste zu verurteilen und zu bekämpfen, aber das heißt eben nicht, und das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Rassisten und Antisemiten nicht Teilhabe hätten an den demokratischen Spielregeln. Und deshalb gibt es in einer Demokratie, in einer offenen Gesellschaft keine Tabuzonen. Wie gesagt, die Bestimmung des Ortes einer Demonstration, wir haben gerade darüber gesprochen, gehört zum Kern des Grundrechts. Und da kann man nicht sagen, weil es bestimmte Leute provoziert, denen unsere ganze Sympathie gehört, die Opfer und ihre Nachkommen. Aber bestimmte Provokationen sind ja gerade Bestandteil des Grundrechts und es ist vollkommen abwegig, Tabuzonen zu errichten. Und da sind wir aber gleich bei einer fragwürdigen Entwicklung im Versammlungsgesetz. Die Länder dürfen seit einigen Jahren Versammlungsgesetze machen und der Bund hat es sozusagen vorgemacht. Bestimmte Orte werden tabuisiert, zum Beispiel die Holocaust-Gedenkstätte in Berlin, mit dem Argument, die Würde der Opfer könne beeinträchtigt sein. Aber wie gesagt, das ist ein politischer Begriff. Das in ein Gesetz zu gießen, ist meines Erachtens wirklich vollkommen abwegig. In Demokratien wie den USA hätte sowas vor dem Verfassungsgericht keinerlei Bestand.
Sie unterscheiden also zwischen diesen pädagogisch-politischen Aufforderungen, wie Sie dieses nennen, was Politikerinnen und Politiker machen, und dem Recht, was natürlich in der Verfassung verankert ist. Sie trennen das?
Ja, natürlich. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir Grundrechte sozusagen für unsere Freunde. Dann unterschieben wir den Grundrechten sozusagen eine Freund-Feind-Bestimmung und das ist das Ende jeden Bürgerrechts. Weil schauen Sie, Bürgerrechte, Freiheit nur für mich, aber nicht für die anderen, das ist nichts wert.
Wenn ich Sie richtig verstehe, kann das ja auch mal sich umkehren. Also heute geht's sozusagen, werden die Neonazis und die Rassisten, die Menschenfeinde eingeschränkt und morgen sind es dann, also früher waren es ja Atomkraftgegner, Linke, wie auch immer, dass es dann auch andere Gruppen betrifft, die gerade mal nicht angesagt sind?
Naja klar, das ist doch die Überlegung. Auch den Leuten, die jetzt so freudig dabei sind, Verbote zu fordern, Parteiverbote, die erinnere ich gerne an das KPD-Verbotsurteil von 1956. Ja, gerade zum Beispiel nehmen wir die Linkspartei. Viele in der Linkspartei sind ganz strikt für ein Verbot der NPD. Wenn Sie diese Leute aber ansprechen auf das KPD-Verbot, dann kommen Ihnen Zweifel und Skrupel. Dann sagen Sie, ja, also das war vielleicht doch nicht so richtig. Ich meine, auch in dieser Frage gilt, jedes Kriterium für ein Verbot, das ich für die NPD gelten lasse, muss ich natürlich auch für eine linke Partei gelten lassen. Alles andere ist sozusagen ein Gesinnungsabschlag auf die Bürgerfreiheit und auch das ist natürlich schärfstens zu bekämpfen.
Genau diese Debatte haben wir in Thüringen. Nach diesen Neonazi-Angriffen wird die Debatte um ein NPD-Verbot kocht hoch. Nicht nur der Landtagspräsident Karius von der CDU, auch der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow fordert das Verfahren zu beschleunigen und fordern alle ein NPD-Verbot.
Naja, Herrn Ramelow wünsche ich erstmal viel Glück, was den Verfassungsschutz und die V-Leute betrifft, aber das nur am Rande. Es ist doch so, in diesen Fällen gab es schon zu oft Fehlalarm, als dass wir jetzt sozusagen leichten Glaubens und ohne Sorgfalt sagen könnten, ja, jetzt erst recht. Der konkrete Fall in Weimar ist aufzuklären, das mal das eine, aber das können wir jetzt im Moment nicht, das macht das Landeskriminalamt, aber unterstellen wir einmal, es sei alles so erwiesen, der Angriff und der Überfall sei zurückzuführen auf NPD-Mitglieder. Ja, was folgt denn daraus für ein NPD-Verbot? Es folgte daraus doch nur, dass die Ausnahme der gewalttätige Exzess in Weimar die Regel bestätigen würde. Und die Regel heißt, die NPD ist keine militante Partei, die Gewalt auf die Straße trägt. Das können Sie, ich habe das zweifelhafte Vergnügen, seit langem den Verfassungsschutzbericht zu lesen, das können Sie überall nachlesen. Niemand behauptet das und deshalb, um auf den Verbotsantrag zu kommen, der ja im Internet steht, der Bundesrat hat den veröffentlicht. Es gibt über 300 Belege im Verbotsantrag, aber die beziehen sich fast ausschließlich auf widerwärtige, böse Zitate und eben nicht auf Gewalttaten. Auch hier zeigt sich das Verhältnis von Ausnahme und Regel. Ganze 6 Gewalttaten sind im Verbotsantrag aufgelistet. Ich meine, dieses Verhältnis spricht für sich selbst.
Also böse, widerwärtige Zitate sind kein Grund, jemand die Freiheitsrechte einzuschränken oder eine Partei zu verbieten?
Nein, ganz sicher nicht, weil im Zentrum der Demokratie und der demokratischen Auseinandersetzung steht doch die Meinungsfreiheit, sei es nun durch Einzelne, sei es nun durch politische Kollektive, eben eine Partei. Und es kann ja nicht sein, dass der Staat unter Berufung auf falsche Inhalte, falsche Meinungen ein Verbot aussprechen will. Ja, wir haben zwar diese Tendenz im vorherrschenden Bewusstsein, aber ich meine, meine Argumentation ist, nehmt die verfassungswidrigen Ziele, aber nehmt noch hinzu ein Minimum an Gefährlichkeit der betroffenen Partei. Es reicht einfach nicht die Propaganda. Dann sind sie nämlich wieder auf dem Niveau des KPD-Urteils aus den 50er Jahren. Es muss ein Minimum an Gefährlichkeit dazukommen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wann ist denn eine Partei gefährlich? Sie kann gefährlich sein, wenn sie Wahlerfolge hat. Ja, wenn sie sozusagen so stark im Parlament wird, dass sie legal die Macht ergreifen kann, sozusagen. Oder sie trägt Gewalt auf die Straße. Auch dann kann sie eine Demokratie gefährden. Aber beides ist, was die NPD betrifft, nüchtern betrachtet, schlichtweg nicht der Fall.
Mit diesen Thesen, Herr Mayer, ecken Sie sich ja häufig an. Wie ist denn die Reaktion erstmal in Ihrer eigenen Zunft, so unter den Juristen und auch unter den Autoren oder unter den politischen Autoren? Ecken Sie da an? Ernten Sie da auch emotionale Reaktionen? Wie kann der Mayer die NPD verteidigen?
Ja, das kommt vor. Allerdings viel unangenehmer ist der Beifall von der falschen Seite. Es ist sozusagen immer wieder gekommen, muss ich mich damit auseinandersetzen, dass von rechts gesagt wird, ja prima, prima, das musste endlich mal gesagt werden. Aber das sind natürlich Leute, die auch ein taktisches Verhältnis zur Freiheit haben. Ja, denen geht es auch nur um das Ergebnis. Für die bin ich ein nützlicher Idiot. Was andere betrifft, ich würde sagen, unter Verfassungsrechtlern ist immer noch eine gewisse Dominanz dieser Präventionsstrategie zu sehen. Das heißt, man lässt im Großen und Ganzen die bösen, in Anführungszeichen, Ziele genügen für ein Parteiverbot. Aber dort ist mittlerweile auch ein Wandel, nicht zuletzt mit Hinblick auf den Europäischen Gerichtshof. Der fordert nämlich eine konkrete Gefahr für die Demokratie. Ja, und wo soll die bei der NPD herkommen?
Die Grundfrage, wenn ich es richtig verstehe, ist, wie groß ist der Freiheitsspielraum für Opposition? Wie groß ist der Freiheitsspielraum für Opposition? Und da ist sind nicht nur Parteien gemeint, sondern überhaupt außerparlamentarische Opposition. Ist das die Grundfrage, wie wir den Diskurs in der Gesellschaft haben wollen?
Ja, in der Tat. Und das Bezeichnende ist ja, dass diese Grundfrage, was die Verbotsdiskussion betrifft, überhaupt nicht im Zentrum steht. Im Zentrum stehen taktische Spielchen. Kann man Erfolg haben? Kann man den Flohzirkus namens V-Leute irgendwie im Griff behalten? Das sind alles taktische Fragen, die den Kern verfehlen. Und aber es ist so, ich kenne viele gute, sympathische Leute, die zusammenzucken, wenn das Wort Opposition Opposition fällt, weil unter Opposition stellt man sich intuitiv irgendwas Linkes, was Fortschrittliches vor. Dass aber zur Opposition eben auch die ganz andere Seite gehört, das wollen viele nicht wahrhaben, beziehungsweise man hat noch nicht kaltblütig genug darüber nachgedacht. Aber da kommen wir eben wieder auf die Unverbrüchlichkeit der demokratischen Spielregeln. Der Bundespräsident hat gesagt, schenken wir denen nicht unsere Angst. Ich würde ergänzen, und schenken wir ihnen nicht unsere demokratischen Prinzipien.
Kaltblütiges Nachdenken, das ist auch schön, darüber muss ich nochmal nachdenken, und natürlich kann man auch nachlesen in zwei Büchern. Einmal das Buch von Horst Mayer, Protestfreie Zonen, über die Versammlungsfreiheit von 2012, und ein ganz aktuelles Buch, das NPD-Verbot, ein deutsches Staatstheater. Herr Mayer, wir könnten ewig weiter plaudern, aber unsere Zeit ist um, und die Zeit wieder zu diskutieren kommt aber wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihnen noch einen schönen Tag, und danke fürs Gespräch.
Das wünsche ich Ihnen auch, gern geschehen.
Tschüss.